Ein Podcast wie kein zweiter.
Aber alleine machst du sicher nicht weiter.
Und was wäre das auch für ein Monolog?
Humoristisch und trocken, das ist unser Ton.
Eben. Kann ich mal auch meinen Dad-Job rocken?
Mich wird's nicht mehr schocken.
Sag mal, Nico, hast du noch irgendwas zu sagen?
Benz, es gibt nur noch zwei offene Fragen.
Willst du auch eine Taube sein?
Na, warum folgst du denn noch nicht bei Spotify rein?
Deine 3 Sekunden Aufmerksamkeit bedeuten uns mehr, als du denkst. Hör doch gerne mal rein.
Hallo und herzlich willkommen im ausgesprochen achtsamen Podcast. Mein Name ist Reni Pega und bevor wir in die heutige Podcast-Folge starten, wollte ich dich an meinen Live-Workshop erinnern. Buchgeflüster, schreibe dein erstes Sachbuch. Der Workshop richtet sich an angehende Sachbuchautorinnen und Autoren und findet jeweils am Mittwoch, den 10. und 17. April um 18.30 Uhr statt. Der Workshop ist dazu da, um dir Klarheit zu geben, um dir dabei zu helfen, deine Buchgliederung, dein Buchkonzept zu schreiben. Einen Schritt, den oft viele von uns, wenn wir uns an einem neuen Buch ranmachen oder an den Wunsch eben, das erste Buch zu schreiben, oft überspringen und vergessen. Und das sollten wir nicht tun, denn ein Buchkonzept hilft ungemein dabei, überhaupt das Buch zu schreiben. Was will ich schreiben? In welcher Reihenfolge will ich es schreiben? An wen wende ich mich? Was sollte ich unbedingt in das Buch inkludieren, nicht vergessen? Also all das, was überhaupt wichtig ist, um jeden Tag, wenn wir am Buch schreiben, überhaupt zu schreiben. Und oft erfahre ich, dass sehr viele Menschen auch in meinen Mentorings erwähnen, dass sie eben das Buchkonzept nicht erstellt haben und einfach ins Blaue hineinschreiben. Und das resultiert oft in Unklarheit, in Writer's Block, also dass man überhaupt nicht weiß, was man überhaupt schreiben soll. Und eben wenn man eine Buchgliederung hat, hat man Klarheit. Das Buch ist greifbar geworden. Man weiß jeden Tag, wenn man sich an den Schreibtisch setzt, was man überhaupt schreiben möchte, an wen wir uns wenden, wie wir unsere Lösung anbieten möchten, wenn wir eben ein Sachbuch schreiben und so weiter. Und wenn du auch gerade in dieser Phase bist, wo du eine vage oder auch eine konkretere Idee hast, über was du schreiben möchtest, aber eben noch nicht genau greifen kannst, wie das Ganze aussehen soll in der Buchform, im Buch, wo du es endlich in diese Form, in dieses Format reingeben möchtest, dann kann dir der Workshop dazu helfen. Ich teile meine Methode, wie ich an eine Gliederung rangehe, die mir geholfen hat, überhaupt mein erstes und jetzt auch dann mein zweites Buch zu schreiben. Das erste Buch, Digitale Achtsamkeit für Selbstständige, hat es auch in die Longlist für den Buchpreis 2023/24 des Self-Publishing-Verbandes geschafft. Und du bekommst, wie gesagt, diese Anweisung, diese Hausaufgabe. Du weißt ganz genau, wie du dein Buchkonzept erstellen möchtest. Du schreibst auch daran, deswegen auch der zweite Termin und nicht nur der erste, wo wir dann Fragen klären, die in der Zwischenzeit aufgekommen sind. Du bekommst auch eine Meditation, eine Übung, die dir dabei hilft, konzentriert beim Schreiben zu sein. Und der erste Teil des Workshops, dort präsentiere ich eben dieses Konzept. Ich teile mit dir dann dein Workbook, an dem du arbeiten wirst, diese Woche, die dazwischen liegt, zwischen den Terminen. Und am zweiten Workshop, am 17. April, kannst du all deine Fragen stellen, die aufgekommen sind. Und wenn du danach noch Lust für eine Zusammenarbeit hast, wenn ich dich also später auch noch weiter begleiten darf, bei deinem Schreiben oder bei einer anderen Aktivität, die dir als Autor oder als Autorin oder als Selbstständige oder Selbstständiger am Herzen liegt, dann bekommst du einen Bonus, nämlich du bekommst einen Rabatt auf meine Mentoring- und Coaching-Preise. All die Infos dazu findest du im Link in den Shownotes zum Workshop Buchgeflüster, schreibe dein erstes Sachbuch. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich dort sehen würde. Bücher schreiben ist eine meiner Leidenschaften und diesen Workshop werde ich mit ganz, ganz großer Freude abhalten. Freue mich schon sehr drauf. Und nun lass uns mit der heutigen Podcast-Folge starten. Nun, In dieser Podcast-Folge möchte ich darüber sprechen, wie ich über die Kunst meinen Weg in die Achtsamkeit finde und vice versa. Einen Aspekt der Achtsamkeit, über den ich viel zu wenig gesprochen habe oder geschrieben habe, was aber auch ziemlich merkwürdig ist, wenn ich darüber nachdenke, denn Kunst hat in meinem Leben schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht Musik höre, ein Buch lese, schreibe oder mich mit Malerei beschäftige. Und obwohl ich schon immer geschrieben und gemalt oder gezeichnet habe, hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich eines Tages mit einem dieser künstlerischen Interessen an die Öffentlichkeit treten würde, geschweige denn mit mehreren. Denn auf der einen Seite stand und steht das Bild des hungernden Künstlers, das in der Gesellschaft nur allzu gerne verbreitet wird. Und auf der anderen Seite stehen, ja, die Selbstzweifel und das Imposter-Syndrom, die viele, mich eingeschlossen, lange davon abhalten, ihrem natürlichen Drang und künstlerischen Wunsch zu folgen. Was mich zusätzlich einschränkte, war mein Hang zur Perfektion. Ein Text oder ein Bild war für mich nie gut genug oder fertig. Da ging noch mehr. Dass ich aber in diesem Moment, in diesen Worten, die ich mit dir teile, so frei und ungezwungen genau das sagen und mich verletzlich zeigen kann, zeigt, dass ich mich genauso fühle. Frei und ungezwungen. Mit dem ersten Gedichtband, mit dem Gedichtband 50, der dieses Jahr an meinem, ja, 50. Geburtstag am 12. März erschienen ist, sind es nun zwei Bücher, die ich im Selbstverlag herausgegeben habe. Digitale Achtsamkeit für Selbstständige, wie schon erwähnt, das im Mai 2023 erschienen ist und es auf die Longlist für den Buchpreis 2023-24 des Self-Publishing-Verbandes geschafft hat und nun 50, ein Geburtstag in Gedichten. Der Gedichtband enthält auch einen Teil meiner Bilder und Zeichnungen, die in den letzten Jahren entstanden sind. Einige davon können sogar im Original auf der Website erworben werden. Warum ich mich also jetzt so künstlerisch entblöße? Ich kann nicht genau beschreiben, was diesen mutigen Wandel in mir ausgelöst hat. Vielleicht die Tatsache, dass ich nicht mehr in den sozialen Medien aktiv bin und dadurch viel mehr Zeit und Muße für meine Kunst habe, ohne mich ständig mit anderen vergleichen zu müssen oder meine Kreativität den Launen der jeweiligen Algorithmen zu opfern. Vielleicht, weil ich inzwischen viel achtsamer und werteorientierter lebe als früher. Vielleicht aber auch, weil ich 50 geworden bin, vielleicht ist es Teil der natürlichen Entwicklung, dass man sich plötzlich Gedanken macht wie, was habe ich jetzt noch zu verlieren? Oder was kann ich jetzt tun, jetzt wo ich niemandem mehr etwas beweisen muss? Oder wenn ich mich nicht jetzt endlich ganz so zeige, wie ich bin, wann dann? Also nicht, dass ich mich bisher verstellt habe, aber den künstlerischen Teil in mir habe ich jahrelang für mich behalten. Allein schon das Wort Kunst, Künstler, Künstlerin. Ab wann gilt man als einer? Gibt es dafür Regeln, eine Checkliste oder gar einen Test, den man ablegen muss? Und wie viele Punkte muss ich in diesem Test mindestens erreichen, um als Künstlerin zu gelten? Und muss ich das dem Finanzamt melden? Fragen über Fragen. Und es kommt noch schlimmer. Ich habe entdeckt, dass ich das Abstrakte liebe. In Text und Bild. Je abstrakter, desto besser. Ist das Kunst oder kann das weg? Wenn diese Frage aufkommt, ist es immer Kunst, zumindest für mich. Ich könnte natürlich auch, was das Malen angeht, gegenständlich malen, aber das will ich nicht. Abstrakte Kunst entfernt sich von der Darstellung erkennbarer Gegenstände oder Szenen und konzentriert sich stattdessen auf Farben, Formen und Linien, um Gefühle oder Eindrücke auszudrücken. Ich nenne das auch intuitive Malerei. Dabei können auch abstrakte Landschaften oder Porträts entstehen, aber es geht mehr um das Fühlen, das Spüren, das Wahrnehmen und Ausdrücken als um die fotorealistische Darstellung einer Situation oder einer Person. Ähnlich verhält es sich mit der Poesie. Die Unterscheidung zwischen abstrakter und figurativer Kunst in der Welt der Poesie lässt sich am Umgang mit Sprache und Bildern festmachen. In der Poesie entspricht die figurative Kunst jenen Werken, die klare, erkennbare Bilder und Szenen verwenden, oft auch Reime, um Geschichten zu erzählen oder bestimmte Gefühle und Gedanken zu vermitteln. Diese Art der Poesie verwendet häufig Metaphern, Vergleiche und andere Formen bildhafter Sprache, die einen direkten Bezug zur realen Welt und zu konkreten Erfahrungen herstellen. Im Gegensatz dazu ähnelt die abstrakte Lyrik der abstrakten Kunst in ihrer Tendenz, sich von der direkten Darstellung der Realität zu lösen. Diese Gedichte können sich mehr auf Klang, Rhythmus, Wortspiele und die Struktur der Sprache selbst konzentrieren, als auf klare, bildliche Darstellungen. Abstrakte Gedichte, wie ich auch meine bezeichnen würde, fordern den Leser oft heraus, über die bloße Oberfläche hinaus zu interpretieren und lassen mehr Raum für die persönliche Interpretation und emotionale Resonanz, die nicht unbedingt an bestimmte Bilder der realen Welt gebunden sind. Die Gedichte in 50 sind zunächst intuitiv entstanden, als eine Art Tagebuch und Free-Flow-Writing in Momenten, in denen ich meine Emotionen verarbeiten wollte. Erst im Nachhinein, als der Wunsch, sie zu veröffentlichen, immer stärker wurde, habe ich an ihnen gefeilt, um sie nun in ihrer finalen, endgültigen Form zu veröffentlichen. In diesem finalen Feinschliff finden sich beide Ansätze wieder, denn die Wahl zwischen figurativer und abstrakter Sprache hängt von der beabsichtigten Ausdrucksweise, dem Stil und den Zielen des jeweiligen Gedichtes ab. Was alle Gedichte aber gemeinsam haben, ist, dass sie, auch wenn nur einen kleinen Teil, dazu beigetragen haben, meine Seele zu heilen und so vielleicht auch deine. Wenn der nicht nur digitale Lärm des Alltags unsere inneren Stimmen oft übertönt, finden wir Trost und Verständnis in Momenten der Stille, die uns die Natur, die Achtsamkeit, die Kunst, die Musik und eben auch die Literatur und die Poesie bieten können. Ich möchte behaupten, dass 50 ein solcher Ruhepol ist, der nicht nur die vielfältigen Facetten meines eigenen 50-jährigen Lebens einfängt, sondern auch die heilende Kraft der Poesie in den Vordergrund rücken möchte. In dieser Podcast-Folge geht es also um die Fragen, wie kann Poesie die Seele heilen und wie kannst du, vielleicht auch durch meine Gedichte in 50, diesen heilsamen Prozess selbst auch erfahren. Poesie ist eine Kunstform, die seit Jahrhunderten Menschen auf der ganzen Welt inspiriert, tröstet und verbindet. Sie hat die einzigartige Fähigkeit, das Unaussprechliche in Worte zu fassen, tiefe Emotionen zu wecken und uns auf eine Reise zu unserem innersten Selbst mitzunehmen. In den Zeilen eines Gedichts finden wir oft ein Spiegelbild unserer eigenen Erfahrungen, unserer Freuden und Leiden, unserer Hoffnungen und Ängste. In 50 möchte ich diese verwandelnde Kraft der Poesie nutzen, um eine Brücke zwischen den dunklen und den hellen Momenten des Lebens zu schlagen. Jedes Gedicht in diesem Band ist ein Zeugnis menschlicher Resilienz, ein Beweis dafür, dass auch in den tiefsten Tälern des Daseins Licht zu finden ist. Es ist diese Erkenntnis, die meiner Meinung nach die Poesie und das Schreiben im Allgemeinen zu einem mächtigen Instrument der Heilung macht. Wenn du anfängst, die Gedichte in 50 zu lesen, wirst du sehen, dass es eine Art Reise ist. Und diese Reise ist eine Einladung, Poesie als Begleiter durch unser Leben zu betrachten. Die Gedichte erinnern uns daran, dass das Leben in all seinen Formen wertvoll ist und dass jede Erfahrung, ob leicht oder schwer, Teil unseres kollektiven Menschseins ist. Diese kleine Sammlung lädt dich ein, das Leben in all seinen Nuancen zu umarmen und die Poesie als ein Mittel zu sehen, die Schönheit und Komplexität unserer Existenz zu erforschen. Indem wir lernen, die Welt mit den Augen der Dichter zu sehen, öffnen wir uns für neue Perspektiven, für ein tieferes Verständnis und letztlich für eine reichere Lebenserfahrung. Ein weiterer Aspekt der heilenden Kraft von Lyrik und Poesie ist die Gemeinschaft, die durch die Liebe zum geschriebenen Wort entsteht. In unserer schnelllebigen Zeit, in der TikTok-Videos nicht kurz genug sein können und in der Social Distancing zwar offiziell vorbei ist und soziale Medien alles andere als das sind, was ihr Name suggeriert, in einer Zeit, in der Isolation und Entfremdung nur allzu häufig sind, erinnern uns Gedichte daran, dass wir Teil eines größeren Ganzen sind. Die Gedichte sprechen universelle Wahrheiten an, die uns alle verbinden, unabhängig von unserem individuellen Hintergrund oder unseren persönlichen Erfahrungen. Diese Verbindung, die durch gemeinsame Gefühle und Erfahrungen entsteht, ist ein wesentlicher Teil unserer Heilung. Sie erinnert uns daran, dass wir in unserem Erleben, Fühlen und Sein nicht allein sind. So wünsche ich mir, dass die Gedichte in 50 zu einem Gespräch werden, zu einem Austausch von Herzen, der die Isolation durchbricht und eine Brücke der Empathie und des Verständnisses baut. Jedes Gedicht in 50 ist also eine Einladung zur Selbstreflexion. Die Poesie lädt uns ein, innezuhalten, tief durchzuatmen und einen Moment der Stille in unserem sonst so hektischen Alltag zu finden. In dieser Stille können wir uns selbst begegnen, uns unseren Ängsten, Wünschen und Träumen stellen. Diese Momente der Besinnung sind für unser seelisches Wohlbefinden und unsere persönliche Entwicklung meiner Meinung nach unerlässlich. Ich empfinde 50 als weit mehr als eine Sammlung von Wörtern und Bildern auf Papier. Ich empfinde diesen kleinen, feinen Gedichtband als ein Zeugnis für die verwandelnde Kraft der Poesie, der Wörter, der Lyrik. Er lädt uns ein, die Tiefe unseres eigenen Seins zu erforschen, Trost in der Gemeinschaft zu finden und die Schönheit des Lebens in all seinen Formen zu feiern. Indem wir uns auf eine poetische Reise begeben, entdecken wir nicht nur die heilende Kraft der Worte, sondern auch die Kraft, die in uns selbst liegt. Ich möchte, dass 50 eine Erinnerung daran ist, dass egal welche Herausforderungen das Leben für uns bereithält, Heilung möglich ist und dass Poesie ein guter Begleiter auf diesem Weg sein kann. Ich lade dich also ein, 50 zu entdecken und dich von seiner Poesie berühren und heilen zu lassen. Möge dieses Buch ein Licht sein, das deinen Weg erhellt und ein Anker, der dich in stürmischen Zeiten hält. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich danke dir dafür, dass du meinen Gedanken zum Thema Poesie und ihrer heilenden und transformierenden Kraft zugehört hast. Natürlich ist die Kunst Teil eines Prozesses, der in uns stattfindet, wenn wir uns mit verschiedenen Themen unseres Lebens auseinandersetzen. Wenn wir nachdenken, wenn wir darüber nachdenken, wo wir stehen, was in uns vorgeht und wohin wir gehen wollen. Und Kunst ist Teil dieses Prozesses, wie schon erwähnt, aber auch oft das Resultat dieses Prozesses, das wir dann in Bild oder eben Wort sehen und entdecken können. Und all das ist von Natur aus ein achtsamer Prozess. Je nach Persönlichkeit, je nach Situation und Fall ist Kunst, auch wenn es Kunsttherapie gibt und in verschiedenen therapeutischen Settings angeboten wird, nicht die einzige Lösung, wenn wir Probleme und Herausforderungen im Leben zu bewältigen haben, aber sie kann für einige von uns ein wichtiger Teil des Heilungsprozesses sein, eben im Rahmen einer Kunsttherapie oder ganz einfach als wichtiger Bestandteil eines achtsamen Lebens zum Beispiel. Ich fühle mich von der Kraft der Kunst angesprochen und angezogen und ich denke, vielen von euch, die gerade zuhören, geht es genauso. In meinen Coachings beziehe ich auch die Prozesse des Schöpfens, des Gestaltens und des Schreibens als Bewältigungsstrategien mit ein und habe sie auch als Coachee für mich entdecken dürfen. Die Worte, die ich schreibe, sei es für ein Buch, für den Blog, für die Newsletter, aber auch die Bilder, die ich zeichne und male, gehören für mich zu meinem persönlichen Entwicklungs- und Heilungsprozess einfach dazu. Nochmals vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du neugierig auf das Buch, auf den Gedichtband geworden bist, dann findest du den Link in den Shownotes und auf der Website findest du natürlich noch mehr Informationen dazu. Der Preis des Gedichtbands, möchte ich schon jetzt im Voraus sagen, ist ein bisschen höher als der Preis von meinem ersten Buch. Und das hat damit zu tun, dass das Buch auch in gebundener Form zu finden ist und dass der Druck der hochwertigste ist, den ich machen kann über das Self-Publishing bei Amazon. Und ich habe versucht, meine eigene Marge, also quasi die Tante Emen, die ich bekomme, auf dem gleichen Level zu halten wie beim ersten Buch, so dass, wenn ich das Buch selbst verschicke an Interessenten über meinen eigenen Shop, ist es dann plus minus bei meinen Ausgaben null. Also ich verdiene dann wirklich nichts damit, wenn ich das Buch selber verschicke, denn dieses Buch ist da, um geteilt zu werden. Und deswegen habe ich mein Bestes getan, um den Preis so niedrig wie möglich zu halten. Er kann im ersten Augenblick als ein bisschen höher wahrgenommen werden, aber es ist tatsächlich das Beste, was ich machen konnte. Das Buch kannst du über Amazon bestellen. Wenn du das nicht möchtest oder eben nicht kannst, dann wird das Buch ab dem 1. April auch über meinen eigenen Shop dir zur Verfügung stehen und dann kannst du es dort auch bestellen und ich werde den Link in dieser Podcast-Folge dann aktualisieren oder über meine Webseite findest du dann ganz einfach den Weg zu meinem Shop. Das geht ganz intuitiv und sehr easy. Ich danke dir für dein offenes Ohr und dein offenes Herz. Wenn dir gefällt, was du im Podcast hörst, dann gib ihm gerne 5 Sterne, damit auch andere den Weg hierher finden können. Bis zum nächsten Mal. Ganz lieben Dank für alles. Bleib gesund. Bye bye. Und Servus.